Dieser Vortrag ist Teil eines größeren Projektes, in dessen Mittelpunkt das schwule, queere Fanzine Bud Magazine steht. Sie sehen hier einen retrospektiven Katalog dieser Bud-Zeit. Das ist zwischen 2001 und 2011 im Print als Fanzine erschienen. Und der Taschenverlag in Köln hat einmal 2006 und hier nochmal 2014 eine Zusammenfassung gemacht. Das ist ein Projekt, was sich ein bisschen an dem Interview-Magazin von Andy Warhol orientiert. Also man hat im Sinne des New Journalisms sowas wie unredigierte Interviews und vor allen Dingen aber Bildstrecken, Fotos, unter anderem von Fotografen wie Wolfgang Tillmans, der als Signature-Fotograf von Bud eine Rolle gespielt hat. So ist er genannt worden. Ich sage das hier nur kurz weg. Also ich will gar nicht so viel über Bud sagen. Im Graduate-Workshop am Donnerstag und am Freitag geht es dann detaillierter um Bud. Aber ich habe das hier trotzdem nochmal mit aufgerufen, weil Bud doch den Hintergrund bildet für die Fragen, die ich hier heute vorstellen möchte. Deswegen also einleitend ein paar Ausführungen zu Bud und zu der Frage des Fanzines, ja, was überhaupt ein Fanzine ist. Das Format des Fanzines verdankt seine Identität und Funktionsweise der Randstellung gegenüber Mainstream-Publikationen. Im Unterschied zu kommerziellen Medien beansprucht es einen unverstellten Zugang zu einer subkulturellen Realität, die ansonsten nicht angemessen repräsentiert ist. So schreiben Bronson und Ahrens in ihrer umfassenden Dokumentation von Fanzine-Kultur: "Their rawness is a magic trick that uses uncensored human experience to create private physical portals to diverse and deviant interests." Bronson und Ahrens haben so zwei größere Kataloge herausgegeben und auch Ausstellungen in New York und Los Angeles zur Fanzine-Kultur kuratiert und vor allen Dingen auch die Frage aufgeworfen, warum eigentlich nach 2000, also sagen wir mal nach dem Digital Turn, grob es nochmal so einen Fanzine-Boom gegeben hat. Mit seinem direkteren Draht zum Milieu sollen die Lebensentwürfe und das Begehren einer partikularen Gruppe auf eine Weise ausgedrückt werden, die weder Rücksicht auf Marktinteressen noch normative Ästhetiken nehmen muss. Das Fanzine soll eine subkulturelle Wahrhaftigkeit repräsentieren, die schon durch das Format selbst verbürgt ist. In diesem sozialen, repräsentationspolitischen und publikationsbezogenen Sinne ist das Fanzine auf einen Begriff, und darauf will ich hinaus, weil darum soll es ja heute gehen, von Realität verpflichtet, der eine alternative Lebensform Form und im Fall des queeren und schwulen Fanzines eine alternative Sexualität und Körperpolitik im Auge hat. Hier haben wir zwei Zitate von den Herausgebern von Bud, die beiden holländischen Journalisten Joop van Bennekom und Gerd Jonkers, die in einem Interview selber befragt über dieses Magazin, das sie 10 Jahre lang herausgegeben haben, sagen: "We had this plan to do this reality gay magazine. Each of our magazines is about honesty and grounded in reality." Folgt man also den Aussagen seiner holländischen Herausgeber, soll es mit Bud und dem Dialog von Pornografie und Kunst im Medium der Fotografie, den es anbietet, dem Format des Fanzines entsprechend tatsächlich um eine Reality-Ästhetik gehen. Die Art und Weise, wie Bud diesem Auftrag folgt, so lege ich im Kontext meines Projektes Hipster-Porn dar, ist allerdings nicht ausschließlich der Tradition des Fanzines verpflichtet, sondern muss im Zusammenhang mit Fragen von Medialität, Genre und Gender und Sexualität weitergehend geklärt werden. Heute möchte ich die Voraussetzungen von Buds Realismus vor allem auf zwei Ebenen diskutieren. Als eine medientechnische Fragestellung und als ein Problem pornografischer Darstellungsformen, die im Austausch miteinander stehen. Ja, also ich sage weniger über Fernsehkultur oder queere Männlichkeiten. Ganz zum Schluss komme ich nochmal darauf zu sprechen. Mich interessiert tatsächlich sozusagen die Rahmung, die ich mir ausgedacht habe, also die konzeptuelle Rahmung dieses Bud-Phänomens, das sich zum einen auf der Frage von der Ebene der Mediengeschichte und der medientechnischen Erneuerung seit 2000 lokalisiere und zum anderen im Hinblick auf den Diskurs der Pornografie. Erst unter diesen Bedingungen lässt sich schließlich auch Buds Repräsentation queerer Männlichkeiten einschätzen. Und hier, also ich gebe Ihnen mal zwischendurch so ein paar Beispiele aus Bud, Signifikant ist natürlich auch das pink gefärbte Papier. Also es sind immer Schwarz-Weiß-Fotografieren auf einem sehr grobkörnigen Papier. Das Heft hat einen pinkfarbenen Umschlag, so wie eben auch das Buch, das Sie gesehen haben. Und auch die Fotos und Texte sind mit diesem pinken Hintergrund hinterlegt. Im Folgenden soll es also darum gehen, auf welche Weise eine historisch spezifische Mediensituation nach 2000 und eine Rezeption und Kritik an pornografischer Ästhetik, die bis auf die feministische Filmtheorie der 1970er Jahre zurückgeht, einer bestimmten Form von Realismus zuarbeiten. Um diese Fragen zu beantworten, werde ich das Problem des Realismus innerhalb einiger medientheoretischer Diskussionen skizzieren, bevor ich es in seiner Relevanz für das Genre der Pornografie in ihrem medientechnischen und sozialen Wandel erläutere. Realismus, so lässt sich vorweg sagen, ist in diesen Debatten zunächst an das Phänomen von Echtheit geknüpft. Das ist eine der Kategorien, auf die ich wiederholt zu sprechen kommen werde, heute die Frage von Echtheit. Die Frage von Echtheit ist dabei mit der Unmittelbarkeit verbunden. Es ist manchmal nicht so ganz einfach, diese beiden Begriffe voneinander zu trennen. Sie treten auch in unterschiedlichen Konstellationen auf, aber die sind so ein bisschen der Fahrplan durch diese medientheoretische Reality-Realismus-Debatte. Die Frage von Echtheit ist dabei mit der Unmittelbarkeit verbunden, die in jüngerer Zeit vor allem durch interaktive Medien zusehends in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte. Nachdem ich diese medientheoretischen Fragen nach Echtheit und Unmittelbarkeit theoretisch verfolgt habe, werde ich abschließend einige Beispiele schwuler Online-Kultur in diesen begrifflichen Kontext setzen, die wiederum den Hintergrund für Butts ästhetische Entwürfe bilden. Meine These ist, dass sich der spezifische Realismus der Butt-Bilder im Kontext einer mediengeschichtlichen Situation entwickelt hat, wie sie zum Beispiel Grusin für die Zeit um 2000 beschrieben hat. Im Umfeld digitaler Medien wurde das Genre der Pornografie neu verhandelt und hat damit auch zu neuen Formen queerer Männlichkeiten und schwuler Sexualitäten geführt. So, jetzt geht es ein bisschen mehr im Detail um die Frage von Realismus und medientheoretischer Debatte. Die Frage der Wirklichkeitstreue medialer Aufzeichnungssysteme ist oft unter dem Stichwort von Realness oder Echtheit verhandelt worden. Zum Beispiel bei Sabet Patterson, auf den ich auch noch zu sprechen komme. Realness oder Echtheit beziehen sich dabei nicht unbedingt auf die Frage der korrekten Wiedergabe einer gegebenen Wirklichkeit, sondern sie verweisen bereits auf eine Aufzeichnungsproblematik. Was kann unter welchen Bedingungen der medialen Wiedergabe als echt gelten? Ja? Welcher Form, welchem Moment wird der Wert von Echtheit zuerkannt? Innerhalb der Debatten zur visuellen Medienkultur verweist Echtheit dabei zum Beispiel semiotisch auf jenen Punkt, der beansprucht, der Kontrolle der Bildgestaltung und ihren symbolischen Machtgefüge zu entkommen. Roland Barthes hat diesen Moment in Bezug auf das fotografische Bild, und viele von Ihnen kennen diese Texte natürlich, Punktum genannt. Im Unterschied zum Studium der historisch bedingten, kodierten, symbolischen Bedeutung der Fotografie. Die Schlagkraft wie ein Pfeil, so sagt es Barthes, des Punktums verdankt sich demgegenüber der unvorhersehbaren Wirkungsmacht in Bezug auf die Betrachterin oder den Betrachter. Sie beruht auf der Verankerung der Fotografie in einer kontingenten Realität. Bart folgend geht es mit dieser speziellen Wirkungsmacht der Fotografie weniger um ein Lacan'sches Reales, das der Darstellung trotzt und sich nur negativ bemerkbar macht, indem es wiederholt darauf hinweist, wie begrenzt und instabil die symbolische Repräsentation ist. Also das sind zum Beispiel die frühen 90er-Jahre-Arbeiten von Žižek, haben sich an dieser Frage abgearbeitet in der Interpretation von Hitchcock-Filmen beispielsweise. Sondern vielmehr geht es um einen Zeichenprozess, der den Umweg über die spezifischen Bedingungen medialer Wiedergabe und die Arbitrarität der symbolischen Ordnung anscheinend gar nicht nötig hat und somit als repräsentationstechnischer Sonderfall zum Tragen kommt. Im Vokabular einer semiotischen Theorie ist dieses Phänomen als Indexikalität beschrieben worden. An index is a trace, a sign that is created by the presence of the signified, like footprints in the snow or a photograph caught on film through the mechanical movement of the shutter and the rays of light on film. Das ist ein Zitat aus einem Buch von Susanna Parsonon, die ein wichtiges Buch geschrieben hat über Online-Pornografie, Carnal Resonance, das ich auch noch ein paar Mal zitieren werde hier im Laufe des Vortrags. Die Wirkungsmacht der Medien Fotografie und Film als Aufzeichnungsgeräte kontingenter Wirklichkeit beruhen in ihren analogen Formen, auf diesem Strukturmerkmal medientechnischer bildlicher Darstellung, bei der es um eine materielle oder materiell registrierte Kontinuität zwischen Objekt und Darstellung geht. Im Zuge des indexikalischen Prozesses wird das Zeichen über die Kontinuitätsbeziehung zur Garantie der Existenz des Objektes und bietet auf diese Weise Kontakt zu ihm an. In diesem Sinne wären indexikalische Zeichen echt und würden den Weg für eine unmittelbare Erfahrung bereiten. Die Frage ist allerdings, wie das Vermächtnis von Indexikalität, das am Beispiel von Fotografie und Film als analogen Medien behandelt worden ist, in der gegenwärtigen Bildkultur verwaltet wird. Gerade weil sich mit den technischen Verfahren wie digitaler Aufzeichnung und Bearbeitung innerhalb einer visuellen Medienkultur die Unverlässlichkeit des Referenten potenziert hat und das Bild nunmehr von einer, könnte man sagen, radikalen epistemologischen Unsicherheit heimgesucht wird, gehört die Frage nach Echtheit seit den Debatten um eine Kultur des Simulacrums in den 1980er Jahren zu den zentralen Anliegen einer postmodernen Kulturkritik. Im Zuge der neueren medientechnischen Diskussion wurde Echtheit in diesem Sinne eben keinesfalls als Norm, sondern, wie schon bei Barths Punktum, als Sonderfall der medialen Aufzeichnungssituation behandelt, der jetzt eine grundsätzliche Zweifelhaftigkeit unterstellt wird. Und man könnte sagen, gerade ihre Zweifelhaftigkeit, also die Zweifelhaftigkeit der medialen Aufzeichnungssituation, ist es, die die Echtheit zum außerordentlichen Wert aufsteigen lässt. Stellen wir diese Fragen nicht nur für Medien und Medienkulturen im Allgemeinen, sondern spezieller für das Genre der Pornografie, lässt sich allerdings sagen, dass die Pornografie in Bezug auf die Frage der Indexikalität eine besondere Stellung einnimmt. Denn Echtheit ist im Fall der Pornografie nicht nur eine Frage isolierter Bildmerkmale, sondern vielmehr als Verpflichtung an das Genre insgesamt erhoben worden und hat sich dabei auch von der Frage der Abbildungstreue oder Kontinuitätsbeziehung zum Referenten im strengeren, indexikalischen Sinne entfernt. Innerhalb der Filmwissenschaften wird Echtheit nicht nur im Fall der Pornografie, sondern auch im Hinblick auf die Wirkungsmacht des filmischen Bildes bei den anderen sogenannten Buddy-Genres, Melodrama und Horrorfilm, diskutiert, die wie die Pornografie also auf eine bestimmte körperliche Reaktion des Zuschauers oder der Zuschauerin setzen. Emotionale Erschütterung oder sexuelle Erregung. Der Fantastik dieser Genre zum Trotz ist Echtheit damit über eine zeichentheoretische Problematik hinaus zu einem narrativen Strukturmerkmal, das für bestimmte Filmgenre eine zentrale Funktion einnimmt und darüber hinaus auch zu einer Frage der Rezeption geworden. The real is defined in terms of the viewer's experience. It is that which would evoke an immediate and therefore authentic emotional response, schreiben Bolter und Grusin. Die Annahme und Erfahrung von Echtheit oder Authentizität wird damit als kulturelle Verabredung, zum Beispiel innerhalb einer Ästhetik der Drastik, über die Dietmar Dart geschrieben hat, erkennbar. Wie sich diese unterschiedlichen Aspekte einer Konstruktion von Echtheit als Frage des Zeichens, als Frage der Narration und als Frage der Rezeption im Fall der Pornografie entschlüsseln lassen, soll im Folgenden weiterentwickelt werden. Pornografie und Postpornografie gehören dabei zu einem allgemeinen Paradigma zeitgenössischer Medienkultur. Die medial-ästhetischen Bedingungen von Netporn überschneiden sich mit Genres wie Reality-TV und Trash-TV und werden auf diese Weise zum Bestandteil einer, wie Parsonen es nennt, Striptease-Culture, die um den kulturellen Wert der Echtheit und Unmittelbarkeit herum organisiert ist. Das Zusammenlaufen einer Medien- und Pornografiediskussion ist dementsprechend also kein Zufall. Vielmehr erweist sich Pornografie als ein privilegiertes Genre zum Austesten neuer medialer Möglichkeiten und daran geknüpfter Fragen. In der Faszination für sie, genauso wie in der Pornografiekritik, verschränken sich mediale und pornografische Gesichtspunkte. Pornography is currently prevalent on the internet not simply because it allows the quick and easy distribution and private consumption of erotic images, but because the effective charge of pornography is linked to and redoubled by the effective charge attached to new and perpetually renewed computer technology. Ja? Also die These ist hier, es gibt so etwas wie eine Verschränkung der Art und Weise, in der sich Pornografie als begehrenswert präsentiert und wie sich Technologie als begehrenswert präsentiert. Also Technologie, Medien sind hier nicht einfach nur das Material, der Rahmen, in dem Pornografie dann gezeigt oder vermittelt wird, sondern tragen, da gibt es ein Korrespondenzverhältnis. Ja, man könnte auch sagen, das kennen wir aus der Geschichte der Fotografie und der Geschichte des Films auch, dass Pornografie sozusagen immer eins der ersten Genres ist, das bei medientechnischen Erneuerungen auf dem Spiel steht, wo sowohl die neuen medialen Möglichkeiten vorgeführt werden, als eben auch in dieser eigentümlichen Verschränkung es zu einer Situation für die Zuschauenden kommt, wo sozusagen das Begehren für die neue Technologie und den neuen Zugang, den diese Technologie ermöglicht, und der Pornografie zusammenlaufen. Ja? Okay. Wie also werden die Werte von Echtheit und Unmittelbarkeit vom Genre der Pornografie erzeugt und verwaltet? In ihrem Buch Carnal Resonance über Affekt und Online-Pornografie geht auch Susanna Parsonon davon aus, dass Pornografie dem Versprechen von Echtheit folgt. Pornography sports the authentic presence of arousal and orgasm with the aid of the documentary process of photography and cinematography by promising to convey indexical traces of the events that have taken place. Pornografie basiert auf dem Prinzip der Indexikalität, wie ich es bisher beschrieben habe. Eine verlässliche Kontinuitätsbeziehung zwischen Referent und Zeichen soll hier allerdings nicht die Ausnahme, sondern eben die Regel sein. Echtheit soll der Pornografie als Genre, ja, und das ist entscheidend, also Echtheit soll der Pornografie als Genre immer schon zugesprochen werden. Und zwar über das Zeugnis des sexuellen Aktes, der den Auftrag und das Zentrum der Pornografie darstellt, wie Dietrich Dietrichsen im Vergleich von Pornografie und Popmusik feststellt. Beide, also Pornografie und Popmusik, stellen mit Hilfe von Aufzeichnungstechnologie indexikale Verbindungen zu begehrten Spuren menschlicher Körper her. Sie übertragen Stimmen und andere Spuren von Körperlichkeit per Audio oder überraschend genau definierte Bilder ebenfalls als Spuren von echter Körperlichkeit per Fotografie, Film, Video. Die Indexikalität ist in beiden Fällen für die spezifische Erregung zuständig. Den Authentizitätseffekt, das erwartete und dennoch nicht für möglich gehaltene Wiedererkennen des eigenen körperlichen Begehrens in etwas technisch Übertragenem. Das Erregungspotenzial pornografischer Bilder liegt Parsonon und Dietrichsen folgend also weniger in einer phantasmatischen Wunscherfüllung, also der ideale Körper oder die perfekte Choreografie des Begehrens, sondern vielmehr in ihrer angenommenen Beweisfunktion. Es werden Spuren menschlichen Begehrens aufgezeichnet. Nicht die Abbildung einer sexuellen Fantasie provoziert in erster Linie Lust, entsprechend der Interpretation von Parsonon und Dietrichsen, sondern das Versprechen, dass die sexuelle Szene tatsächlich stattgefunden hat und als direkter Ausdruck eines körperlichen Begehrens registriert und als solches wiederholt gezeigt werden kann. Beim Sex kann nicht gespielt werden. Zumindest gilt das für den Part des Mannes im Hetenporno mit seinem an der Monopolisierung der männlichen Lust ausgerichteten Sichtbarkeitsparadigma und je nach Rolle für Männer im schwulen Porno, insofern sie ja immer eine Erektion unter Beweis stellen und irgendwann kommen sollen. Die Darstellungskonvention der Pornografie, zum Beispiel durch die Ausleuchtung von Körperzonen, Großaufnahmen der Genitalien, den Cumshot, folgen dieser Logik eines visuell registrierbaren Begehrens. Linda Williams hat gezeigt, dass diese Darstellungen zu einer, wie sie sagt, Hypervisibilität führen, zu einer übertriebenen Sichtbarkeit, die in ihrer visuellen, man könnte sagen, Besessenheit dann allerdings kaum noch als realistisch durchgehen kann. Und von hier aus bildet sich dann ein Gegengewicht gegenüber dem von Parsonon und Diedrichsen formulierten Pornografie-Auftrag. Der zunächst zeichentheoretisch zu verstehende Anspruch, über Indexikalität Zugang zum Realen zu gewinnen und somit die Echtheit des Objektes oder des Ereignisses zu garantieren, wird im Genre der Pornografie übersetzt in ein visuelles Regime der technisch machbaren Einstellungen und einen Katalog sexuell bedeutsamer Szenen. Natürlich, also hier sieht man es sehr deutlich, entlang der Kastrationslogik. Und ich denke, das ist was wir Donnerstagmorgen noch ausführlicher diskutieren im Zusammenhang auch mit Gertrud Koch. Um ihr die Qualität des Echten zuzusprechen. Man könnte hier also sagen, dass in die indexikalische und die ikonische Funktion des Bildes hier zusammenlaufen. Ja, dass es nicht mehr darum geht, sozusagen um diese Form der Kontinuitätsbeziehung, von der ich bisher gesprochen habe, wenn wir von Indexikalität sprechen, sondern dass Bilder selber und dass ein Katalog von Einstellungen, dass eine spezifische pornografische Bildsprache genau auf diese Funktion verpflichtet wird. Vergleichbar mit dem Realismus des Hollywood-Kinos setzen diese pornografischen Darstellungskonventionen der Mainstream-Pornografie auf Transparenz, also auf Verfahren, die in der Konstruktion eines raumzeitlichen Kontinuums darauf abzielen, die Medialität selber in den Hintergrund treten zu lassen. Über einen konventionellen Einstellungskatalog und die mit ihnen korrespondierenden Schnitttechniken wird so die pornografische Narration der Echtheit inszeniert. In dem Maße, wie Echtheitseffekte an spezifische medientechnische und ästhetische Darstellungsformen gebunden werden, lässt sich hier die Frage nach ihrer Historizität stellen. Alter und Grusin schlagen vor, dass Formen der Transparenz, die auf ein Leugnen von Medialität setzen, also daran arbeiten, die Bedingungen ihrer Herstellungen auszublenden, so wie wir sie eben aus der Mainstream-Pornografie kennen, so lange zur Anwendung kommen, bis sie historisch unglaubwürdig geworden sind, das heißt, bis der Charakter ihres Vermitteltseins und ihre symbolische Konstruiertheit lesbar geworden sind und sie in diesem Sinne ihrem Auftrag, Begehren zu registrieren, nicht mehr gerecht werden. Ja? Also irgendwann, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird Pornografie unglaubwürdig oder ein bestimmter pornografischer Stil unglaubwürdig. Ja? Hat sich eine Pornosprache, die darauf verpflichtet ist, die Wahrheit des Begehrens, also auch im Foucault'schen Sinne durchaus, wie es Belinda Williams beschrieben wird, da hat sich sozusagen dieser Effekt abgenutzt, ja? Verspielt. Und dann stellt sich eben die Frage sozusagen, was kann die Pornografie jetzt machen, um diesen Auftrag, die Echtheit des Begehrens abzubilden, weiterhin gerecht zu werden? Ja, wenn eine bestimmte pornografische Sprache als zu formelhaft, zu unecht, zu künstlich geworden ist. Genau, und dieser Prozess, der lässt sich also am Beispiel der Pornografie gut nachvollziehen. Fiona Edward hat darauf hingewiesen, dass sich eine dem Genre der Pornografie über Darstellungsformen wie Hypervisibilität und Camshot zugewiesene Echtheit im Sinne der Dokumentation eines Begehrens, wie sie für die meisten Formen der Mainstream-Pornografie vor der Digitalisierung charakteristisch war, innerhalb der Geschichte der Pornografie abgenutzt hat und zur vorhersehbaren Konventionalität geworden ist. Pornografie hat auf diese Weise ihren Echtheitseffekt eingebüßt. Also in Bezug auf die Mainstream-Pornografie sagt sie hier, this version of the pornographic real has come to be understood as formulaic and predictable, and it is associated with performance, the spectacular and artificiality, unconvincing representation. Visuelle Echtheitseffekte herzustellen ist historisch bedingten Abnutzungserscheinungen unterworfen. Eine standardisierte pornografische Ästhetik wird durch neue Formen abgelöst. Als strukturelles Moment pornografischer Narration ist Echtheit mittlerweile auf andere Weise wirksam und, so wird sich zeigen, kann dementsprechend auch andere symbolische Angebote machen. Als Alternative zum pornografischen Mainstream des Hardcore, der seine Echtheit durch die professionelle Umsetzung einer realistischen Filmsprache, mit der die Medialität selbst in den Hintergrund tritt, etabliert sich durch billigere Aufnahme- und Abspielgeräte und die Verbreitung des Materials im Internet die neue Pornoästhetik des Realcore, Hardcore gegenüber Realcore, womit Susanna Parsonon verschiedene Stilrichtungen von Amateurpornografie zusammenfasst. Fake sex, the raw, the grainy and mundane imageries of gonzo reality and amateur porn have countered these aesthetics with their claims to the non-spectacular and real. Echtheit beschränkt sich mit diesen neuen Formen von Pornografie, die wir aus dem Internet kennen, also nicht auf das Zeigen sichtbarer Erregungszeichen des sexuellen Aktes, die im Modus uneingeschränkter Sichtbarkeit direkten Zugang zu den Körpern und ihren Begehren versprechen. Eher umgekehrt wird der Beweis, dass eine sexuelle Szene als Abbildung von Begehren wirklich stattgefunden hat, dass also das Begehren selbst wirklich ist, beim Realcore zunächst vor allem auf drei verschiedene Weisen angetreten. Durch den Einsatz neuer Technik, eine amateurhafte technische Produktion, also zum Beispiel nicht professionelle Kameraführung, aber auch durch die nicht perfekten Körper vor der Kamera, zum Beispiel von Amateurdarstellern. Viewers often articulate as the central draw of the amateur image that it shows real bodies experiencing real pleasure. The loss of control of the amateur is contrasted to the control of the professional. And it is the loss of control that guarantees the realness of sex. Hier interessiert mich zunächst die Frage, wie mit einem technisch avancierteren, aber handwerklich oft amateurhaften Medieneinsatz eine andere Ästhetik entwickelt wird, die den kulturellen Wert von Echtheit, hier als ein Zitat, als Kontrollverlust bestimmt, neu organisiert. Kein ungehinderter, technisch potenzierter Blick auf körperliche Signale, sondern im Gegenteil, die flüchtige, unscharfe und schlecht ausgeleuchtete Szene wird als adäquate Darstellung sexuellen Begehrens akzeptiert. Diese Ästhetik ist für einen Großteil digital produzierter und im Internet zugänglicher Pornografie typisch, die Katrin Jacobs Netporn genannt hat und die Tim Stüttgen zufolge mittlerweile zur neuen hegemonialen Form der Pornoproduktion und Rezeption geworden ist. With digital cameras and amateur performances, the heteronormative dispositives of hegemonic porn incessantly attempt to beef up the naturalization effects of their images, to dispense with narration and underscore the pseudo-documentary interpretation of desire as an event that actually took place. Der für das Genre Pornografie immer schon zentrale Bezug zur Echtheit des Begehrens manifestiert sich mit dem Paradigmenwechsel zu Netporn, also in der Stilisierung medial-ästhetischer Verfahren, die sich aus der Verbreitung neuer technischer Möglichkeiten und einer damit entstandenen Amateurkultur ergeben. In interaktiven sozialen Kontexten vor dem Computer wird gerade das nicht perfekte Bild jetzt als Zeichen sexueller Wirklichkeit gelesen. Hier ist ein Screenshot von Cam4.com, eine, ich glaube im Moment werben sie die erfolgreichste Webcam-Plattform für sexuelle Begegnungen. Mit Bolter und Grusen kann dieses Verfahren als eine Form von Hypermedialität verstanden werden, als eine gesteigerte Form der Medialisierung, bei der mediale Bedingungen nicht verschleiert, sondern vielmehr ausgestellt werden, im Unterschied zur versprochenen medialen Transparenz der Mainstream-Pornografie. Die Hervorhebung des Mediums findet in diesem Fall gerade durch das Vorführen von Unzulänglichkeiten statt, zum Beispiel eines spontanen Kameraeinsatzes, der kulturell als Wert anerkannt wird. Paradoxerweise entsteht im Fall von Realcore gerade über die visuelle Erinnerung an die mediale Vermittlung ein schlechtes Bild, ein verwackeltes Bild oder vielleicht auch ein armes Bild, der Effekt von Echtheit. Okay, ich will jetzt noch ein bisschen was zur Frage von Unmittelbarkeit sagen. Und ich glaube, dass wir vielleicht dann meine Bildbeispiele für die Diskussion hinzunehmen. Wir gucken mal, wie wir mit der Zeit sind. Ne? Hier habe ich den Paradigmenwechsel von Hardcore zu Realcore über die Entwicklung von einer Mainstream zu einer Amateurkultur beschrieben, die sich im handwerklichen Umgang mit der neuen Technik, aber auch über den vor der Kamera gezeigten Körper bemerkbar macht. Diese Form der Veröffentlichung des Web 2.0 der 2000er, in dessen Kontext Realcore entstanden ist, betreffen nun aber nicht nur die Produktion, sondern auch die Rezeption von Pornografie. Zum Beispiel eben im Sexchat mit Webcams. Dabei geht es nicht nur um die Frage der Echtheit allein. The attraction of online porn owes much to the sense of immediacy that it facilitates. Amateur porn videos and webcams streams are both associated with a perceptual absence of mediation or representation, the illusion that the technologies of mediation have disappeared and that the user is allowed direct and somehow authentic access to the objects depicted. Innerhalb neu entstandener subkultureller Amateurkulturen wird vor dem Computer das nicht perfekte Bild als Zeichen sexueller Wirklichkeit wahrgenommen. Um auf diese interaktive Dimension der pornografischen Situation hinzuweisen, ist sie über die Kategorien Realcore und Netporn hinaus auch unter der Rubrik Porn 2.0 zusammengefasst worden. Mit der interaktiven Rezeptionssituation vor dem Computerbildschirm geht es nicht nur um eine versprochene Echtheit der aufgezeichneten Szene, sondern auch um den zeitlichen Zusammenfall der pornografischen Produktions- und Rezeptionssituation. Auf diese Weise wird die Illusion, die Idee erzeugt, sich gleichzeitig im selben Raum, Chatraum, zu befinden. Beyond its immediacy, the key offer to the internet for pornography would seem to be a sense of interactivity, which brings with it a sense of shared space and a collapse or disavowal of distance. Während Indexikalität als materielle Spur die Echtheit der dargestellten Situation garantieren sollte, wird Unmittelbarkeit beim Online- und Webcam-Chat als raumzeitliche Teilhabe in interaktiven Kontexten zum neuen Versprechen pornografischer Echtheit und steigt so zum eigentlichen Wert der Pornografie in der Ära von Porn 2.0 auf. Interaktive digitale Medien formulieren damit noch einmal anders das Versprechen, ihren Usern einen direkten Zugang zum Geschehen, im Fall der Pornografie zu den Körpern und zum Begehren der Personen vor der Kamera zu gewähren. Unmittelbarkeit als pornografische Interaktion wird im Zusammenspiel mehrerer Faktoren wie Webcams oder auch gleichzeitig geöffnete Fenster, mit denen beide Parteien auf dem Bildschirm erscheinen, als Effekt technisch hergestellt. Die Entwicklung von Hardcore zu Realcore und Porn 2.0 zeigt, dass wir es in der medialisierten Betrachtung von Sexualität nicht nur mit einem epistemologischen Problem zu tun haben. Hat die Szene, die wir sehen, tatsächlich stattgefunden? Wie kann ihre Wahrheit belegt werden? Ist das, was wir sehen, als Begehren wirklich? Sondern auch mit einem wahrnehmungspsychologischen. Welche technischen und ästhetischen Bedingungen müssen gegeben sein, damit wir eine Szene als unmittelbar erleben? Wann akzeptieren wir eine Situation als eine der räumlichen und zeitlichen Teilhabe? Nehmen wir also zur Kenntnis, dass Unmittelbarkeit eben gerade innerhalb hypermedialer Situationen begehrenswert erscheint und somit als deren eigentliche Währung im Umlauf ist, lässt sich zusammenfassen, dass sich medientechnisch und historisch für das Genre der Pornografie grundsätzlich zwei Möglichkeiten anbieten, Echtheit und Unmittelbarkeit in Szene zu setzen. Sowohl der Versuch, mediale Spuren zum Verschwinden zu bringen, wie auch umgekehrt ihre Hervorhebung und Potenzierung können zu historisch unterschiedlichen Zeiten jeweils als Zeichen von Echtheit und Unmittelbarkeit interpretiert werden. Oder, wie Bolter und Grusin schreiben, Zitat, Designers in digital media can choose to represent sex through either the logic of transparency or the logic of Hypermediacy. Transparenz als ein charakteristisches Merkmal prädigitaler Pornografie kann während Transparenz als ein charakteristisches Merkmal prädigitaler Pornografie betrachtet werden kann, ist Hypermedialität der wesentliche Zug digitaler Pornografie. Interessant werden diese Betrachtungen der mediengeschichtlichen Produktion von Echtheits- und Unmittelbarkeitseffekten im Genre der Pornografie, insbesondere dann, wenn wir sie auf repräsentationspolitische und soziale Fragestellungen beziehen. Zu einem gegebenen historischen Zeitpunkt können medientechnische Darstellungskonventionen bestimmte Formen von Unmittelbarkeit und Echtheit als Angebot machen und damit ihre kulturelle Bedeutung auf unterschiedliche Weise psychisch und sozial aktivieren. Sie lassen sich also nicht nur mediengeschichtlich, sondern auch sozialgeschichtlich genauer bestimmen. Die Ideologie von Echtheits- und Unmittelbarkeitseffekten hängt nicht nur an medientechnischen Erneuerungen, sondern auch an einer Politik der Zeichen. Immediacy is our name for a family of beliefs and practices that express themselves differently at various times among various groups. The common feature for all these forms is the belief in some necessary contact point between the medium and what it represents. Oder noch einmal anders gesagt, auch ein Zitat von Wolter und Grusin: What seems immediate to one group is highly mediated to another. End of quote. In der Ära von Porn 2.0 verschränken sich mediale Möglichkeiten und ihr kultureller Wert mit symbolischen Konstruktionen von Gender und Sexualität. Neue Medien bieten Möglichkeiten, auch neue symbolische Positionen zu artikulieren. So schreibt auch Susanna Parsonon: It is obvious that alt-porn, alternative porn, in addition to the increasingly abundant amateur porn or variations of artful and queer pornography, has broadened the available body styles and displays of preferences and quirks in contemporary porn. Von hier aus wäre also die Frage zu stellen, auf welche Weise zum Beispiel schwule sexuelle Subkulturen mediale Möglichkeiten zur Formulierung von alternativen Sexualitäten und Männlichkeiten nutzen. Ich überlege jetzt gerade. Ich hab noch ein bisschen Material. Wir können das aber auch zusammen in der Diskussion machen. Das soll man mal wissen. Könnt ihr noch 10 Minuten oder? Das war jetzt ja schon auch eine Menge. Material ist gut? Okay. Dann machen wir das noch. Dass mediale Selbstdarstellung gerade für sexuelle Minderheiten, deren Teilhabe am öffentlichen Raum begrenzt ist, von besonderer Bedeutung ist, wurde in Bezug auf unterschiedliche Medien und kulturelle Räume schon oft konstatiert. Gerade auch Pornografie hat zum Beispiel schwulen Männern Angebote für sexuelle Identitäten gemacht. Dies gilt nicht weniger innerhalb einer Kultur des Web 2.0. Auf eine offensichtliche Weise werden Selbstentwürfe über Profile und Datingseiten gestaltet. Das US-Internetportal Manhunt wurde 2001 gelauncht, das deutsche Internetportal Gay Romeo, inzwischen Planet Romeo, ging 2002 online, Adam for Adam 2003. Schwule haben in den vergangenen 15 Jahren daran gearbeitet, ihr Begehren, ihre Körper und ihr Selbstbild im Netz zu präsentieren. Eine Form der, wie Chaka McLaughlin sagt, curated self-exposure. Ein Aspekt, der besondere Bedeutung verdient, sticht bei den Bilderkatalogen in den Profilen der User auf Online-Plattformen heraus. Die visuelle Präsentation bei Plattformen wie Gay Romeo orientiert sich an Stills von Pornofilmen, die wiederum auf ältere Traditionen der Aktfotografie zurückgehen. Die Wiederkehr der Konvention eines alten Mediums wie der Fotografie innerhalb eines neuen Mediums wie dem Internet, ohne die diese keine Bedeutung generieren könnte, wird von Wolter und Grusin in Erweiterung zu McLuhans Medienkonzept, dass das Medium die Message sei, als Remediation bezeichnet. Während sich das neue Medium durch seinen Rückbezug auf ein altes Medium einerseits überhaupt erst als kulturell relevant etablieren kann, wird dessen vertraute Bedeutungsproduktion andererseits durch die neuen technischen Möglichkeiten herausgefordert. Eine Variante im Umgang mit diesem Konflikt besteht darin, die Verunsicherung, die nun zur Verfügung stehenden neuen technischen Möglichkeiten mit einem Rückgriff auf bestehende mediale und ästhetische Muster stillzustellen. At one extreme, an older medium is highlighted and presented in digital form without apparent irony or critique. Ich habe hier eine Webseite gewählt, einen Screenshot von einer Webseite gewählt von einer Fotoagentur in Berlin, die Monopoly heißt und sich unter anderem auf die Produktion von Porträts für Webauftritte spezialisiert hat. Diese Strategie lässt sich in der schwulen Online-Kultur wiederfinden. So werden in den Bilderalben der User-Profile bei Gay Romeo oftmals statuenhafte Inszenierungen heroischer Männlichkeit angeboten. Fotostudios wie zum Beispiel Monopoly in Berlin haben sich auf diese Ästhetik spezialisiert und die schwulen Kunden mit verlässlichen Bilder versorgt, die diese als PR im Dienste ihrer sexuellen Ich-AG online zum Einsatz bringen. Gerade das Bespielen neuer medialer Formate zeigt sich an dieser Stelle zum Teil rückwärtsgewandt. In diesem Sinne wären neue Medien lediglich optimierte Verbreitungsformen alter Ideologien und ihrer fetischistischen Ökonomien. So schreibt Georg Seslen, die Selbstpornografisierung ist im neuen kulturellen Diskurs auch eine Form des Mainstreaming. Während Datingportale mit ihren Bilderkatalogen dazu neigen, die Darstellungskonventionen vorhandener Mainstream-Pornografie zu reimplementieren und damit ihre normativen Standards wiederholen, ermöglichen Technologien wie digitale Kamerafunktion, Webcam und Livestream eine weniger festgelegte Bildsprache im Sinne von alternativen Netporn, die sowohl als Reichtum, Versprechen von Direktheit, wie auch als Armut, mangelnde Perfektion, gegenüber den inszenierten Stills erscheinen können. Weil Webcam und Livestream weniger Spielraum für Inszenierungsabsichten von Kamerawinkel über das Licht bis hin zum Photoshop und falschen Bild zur Verfügung stellen, sind im visuellen Livestream von Datingportalen wie cam4.com auch andere Körper zu sehen als auf den reglementierten Bildern, die in den User-Profilen bei Gay Romeo präsentiert werden. Zwar erfolgt schon über den Livestream als Medium eine Vorauswahl, so erscheinen bei cam4.com die Bildübertragungen zum Beispiel in der Reihenfolge ihrer Popularität bei den Zuschauern und dieses Ranking läuft keineswegs jenseits konventioneller Pornokriterien ab. Und dennoch ist beim Livestream von cam4.com eine Exhibitionskultur zu sehen, die mit den Gay Romeo-Begriffen einer visuellen Online-Erotik allein nicht begreifbar ist. Dem Medium des Livestreams geschuldet bleibt ein Moment der Unvorhersehbarkeit. Jede, die ein Handy besitzt, kann sich vor der Kamera positionieren und ebenso kann hier auch jeder zusehen. In dieser Wahrnehmungssituation der medialen Teilhabe bringt Online-Pornografie die Mechanik der kommerziellen pornografischen Wahrnehmungssituation, die Propagierung eines idealen Selbstbildes einerseits und eine identifikatorische oder objektivierende Bezugnahme darauf andererseits zum Stottern. Ich komme jetzt zum Schluss. Dadurch entsteht im Chatroom eine neue Form des Selbst. Die Typen vor den Webcams bei cam4.com wichsen alleine oder manchmal auch mit mehreren, bevor sie zur Arbeit oder zu Bett gehen. Wie die Betrachter auf der anderen Seite sitzen sie zu Hause, in der Küche, im Büro, am Schreibtisch oder liegen auf dem Bett oder dem Sofa. Der Hintergrund der Livestream-Bilder ist oft eine private Kulisse und was tatsächlich im Bild zu sehen ist, erscheint zufällig. Manchmal ragen persönliche Gegenstände ins Bild, Kleidung, Fotografien, ein ungemachtes Bett. Susanna Parsonen nennt solche Umgebungen Textures of Domesticity. Über heterosexuelle Online-Pornografie schreibt sie, in fact, the domestic spaces where women and couples pose and perform are rife with detail. Curtains, wallpapers, lamps, vases, dolls, fabrics, carpets, paintings, books, souvenirs, clothes, dishes, bottles, family photos, sofa. Chairs, tables, TV screens, candles, knickknacks, Bibles, exercise equipment, and more, and Bibles. The visual landscape is a mundane and usually a cluttered one. Ja, Kram, man sieht Kram, Krimskram. Gegenüber den Pornogöttern im zeitlosen Idealräumen, denen durch die Bildinszenierungen auf Online-Plattformen nachgeeifert wird, sehen wir in den Räumen der Amateuraufnahmen des Realcore von Porn 2.0 die Kehrseite des klassischen, ich wollte jetzt eigentlich nochmal kurz hier zurück, die Kehrseite des klassischen Pornoglammers. Nicht die Verkörperung eines unerreichbaren Mythos, einer Fantasie, sondern so im schwulen Kontext den Jungen von nebenan. Im Korrespondenzverhältnis von Körper und Raum ist es nicht nur die Jugend, sondern vor allem diese nachbarschaftliche Erreichbarkeit, symbolisiert durch die häusliche Umgebung, die erotisiert wird. Auf diese Weise treten hier Echtheit und Unmittelbarkeit als pornografische Werte auf. Die Livestream-Ästhetik zeigt in einer räumlichen Umgebung den nicht perfekten Körper, eine Ästhetik, die technisch mit der privaten Umgebung des Betrachters zusammengeführt und damit zum Schauplatz der medialen Unmittelbarkeitserfahrung wird. Es gibt also eine Korrelation zwischen medientechnischen und symbolischen Formen. Auf Transparenz setzende Medien werden zur Inszenierung normativer visueller Regimes und ihrer ideologisch informierten Subjektpositionen genutzt, denen gegenüber neue medientechnische Verfahren auch andere symbolische Orte ermöglichen. Genau diese Gegenüberstellung lässt sich in der Unterscheidung zwischen Bilderkatalog auf Datingportalen einerseits und der Realcore-Ästhetik von Amateurfilmen, Webcam und Livestreams, die auch zur Vorlage der Bud-Ästhetik geworden sind, andererseits wiederfinden. Wie lassen sich nun solche Beispiele innerhalb einer technologisch bedingten Überbietungskultur der Echtheit und Unmittelbarkeit einschätzen? Ja, oder wie lange sind sie sozusagen gültig in ihrem Versprechen von Echtheit oder in ihrem Potenzial, andere kulturelle Räume zu eröffnen? Ich folge an dieser Stelle noch einmal Bolter und Grusin, die sich insofern als Medienoptimisten zeigen, als sie behaupten, dass die visuelle Konstruktion von Transparenz, die ihre Medialität verleugnet, im Kontext des Web 2.0 nicht stabil bleibt, sondern sich stets in eine Form von Hypermedialität, wie zum Beispiel dem verwackelten Webcam-Bild, verwandelt. Zitat: Because transparency always passes into hypermediacy, these same new media can both enact and critique traditional beliefs about gender and self. Ende des Zitats. Oder, wie die beiden Autoren auch schreiben, although computer specialists have tried for years to exploit them, es geht hier um Chatrooms in dem Zitat, for practical communication, they have remained social environments opportunities for usually young participants to conduct experiments in self-definition. Vielen Dank.